Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wer von euch war denn schon im Urlaub? War irgendjemand weg? Ist auch weg? Wer will nächste Woche noch fahren? Und wer ist Student und muss lernen? Oh, oh, oh. Ich glaube, die Schraube hält nicht. Ja, es geht. Das ist okay.
Ja.
Wenn nicht, die Menschen. Wenn ich euch ganz arg blende. So ist gut, sehr gut. Super. Okay, Tammy und ich, wir beide waren auf einem Festival. Das war sehr lustig, weil Tammy war Programmchefin von dem zentralen Programm und ich war Moderator. Das heißt, sie war meine Chefin. Sehr spannend, ja. Das hat viel Spaß gemacht. Wir waren auch unterwegs. Wir waren auf dem konkreten Festival, dem Festival von den Jugendarbeiten von kleinen evangelischen Gemeinden in Süddeutschland. Da konnte man zum Beispiel abends Late Night Blackmitten spielen, ja? Diese Stammeskultur, sich mit Neonfarbe vollkleistern und mit Schwarzlicht Badminton und Volleyball und so spielen. Es hat richtig Spaß gemacht, wir hatten eine gute Zeit. 400 Teenager, 8 Leute aus der City Church, 2 Tage aufbauen, 2 Tage abbauen. Eine gute Zeit, gute Stimmung, gutes Essen und gut Sonnenbrand für alle, ja? 36 Grad im Schatten. Und es war gut. Und gleichzeitig kann man ja durchaus die Frage stellen, also, warum tut ihr das? Ne? Warum fahrt ihr irgendwo nach Bayern, baut in der Pampa ein Riesenzelt auf, ein Zeltstadt drumherum, wo Menschen schlafen und macht das alles? Und die gleiche Frage kann man auch hier stellen, ja? Warum veranstalten diese Menschen diesen Gottesdienst? Warum treffen wir uns jeden Sonntag hier? Warum sind 30 bis 40 Leute jeden Sonntag hier aktiv, um das einen guten Sonntag zu werden lassen, um einen guten Gottesdienst zu haben. Deshalb rede ich von der City Church auf der Gemeindefreizeit. Wenn du nicht dabei warst, nächstes Jahr wieder eine neue Chance. Unbedingt jetzt schon mal drauf freuen. Und wenn ihr die ersten Infos hört, sofort anmelden. Aber die Frage ist, warum tun seit 11 Jahren Menschen das hier? Warum jeden Sonntag dieser Gottesdienst? Warum tun wir das? Oder anders gefragt, was ist das Ziel und was ist die Motivation von uns als Christen? Was ist unsere Motivation als City Church? Warum machen wir das alles? Was ist das Ziel von 10 Jahren City Church? Ihr könnt einfach mal reinrufen. Viele von euch sind ja schon lange dabei. Ja, was denkt ihr? Was ist das Ziel, die Motivation? Warum machen wir das alles?
Die Sommerparty.
Wegen der Sommerparty. Ein sehr guter Grund. Ja, es gibt eine Party, wo man dann teilnehmen darf. Andere Gründe, warum wir das machen. Lass mich jetzt nicht hängen, ja? Andere Gründe? Habt ihr eine Idee, warum machen wir das Ganze? Seid ihr noch im Ferienmodus? Okay. So. Dann gebe ich mögliche Antworten. Eine mögliche Antwort wäre, weil wir wollen, dass eine neue Gemeinde entsteht. Deswegen haben wir das hier gemacht. Könnte man sagen. Oder man könnte sagen, hier sammeln sich unglaublich nette Menschen. Und mit ihnen zusammen was zu machen, ist gut. Oder man könnte sagen, wir tun das, weil wir wollen, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Oder man könnte sagen, was wir hier tun, das tun wir, weil wir andere haben für uns. Die letzten 20 Jahre haben wir super Erfahrungen gemacht bei Gottesdiensten, bei Gemeinden, die andere Leute organisiert haben. Und jetzt wollen wir was zurückgeben. Das sind Motivationen, die hier im Raum sind. Manche von euch sind vielleicht auch hier dabei, weil sie sagen, dann lerne ich endlich Leute kennen. Und manche sagen vielleicht auch, ich bin hier dabei, weil ich war einfach schon immer dabei. Ja, Gewohnheit. Verschiedene Motivationen. Ein kluger Mann, den ich sehr schätze, ein Professor von mir, auch ein Freund ein bisschen, der hat gesagt, wenn ich das auf den Punkt bringen soll, warum wir das alle machen, dann würde ich sagen, weil das Reich Gottes soll sich ausbreiten. Gottes Herrschaft soll sich in dieser Welt ausbreiten. Das ist das Ziel und die Motivation von Gemeinde. Das Reich Gottes soll kommen. Ich weiß nicht, ob es sich das für dich trifft, ob das deine Motivation ist. Er meinte, ja, für mich ist das die Motivation. Oft haben wir ganz andere Sachen im Kopf. die Sommerparty. Ich mach's für diese oder jene Person, ich mach's, weil ich mein Geld damit verdiene. Ganz unterschiedliche Motivationen. Das Reich Gottes oder mit anderen Worten die Königsherrschaft Gottes oder noch pathetischer, das Himmelreich, das Königreich der Himmel, ja, kennt ihr vielleicht so Mittelalterfilm. Das sind sperrige Worte. Das ist irgendwie, das hört sich sperrig an, auch fremd an irgendwie. Wie stellst du dir das vor? Wie sollen wir uns das vorstellen, wenn das Reich Gottes kommt, wenn Gottes Herrschaft kommt? Vielleicht stellst du es vor wie eine Vision aus dem Buch Hesekiel im Alten Testament, in der ersten Hälfte der Bibel, da wird beschrieben, dass das Reich Gottes, das ist wie ein Fluss, der fließt und an seinen Ufern sind Bäume und es ist wunderschön, ja. Wie der Main im Sommer und nur noch viel schöner. Oder du stellst dir vielleicht vor, das Reich Gottes, wie im letzten Buch der Bibel wird beschrieben, ja, das ist wie eine Stadt aus Gold, ja. Straßen aus Gold, eine Stadt aus Gold. Da sind Diamanten, Edelsteine an die Stadtmauer hingepackt. Vielleicht stellst du es dir so vor. Bei mir ist, als ich angefangen habe, Christ zu sein, ist das Reich Gottes gar nicht so aufgefallen, dass das ein Thema ist. War jetzt nicht so mein Kernthema, das Thema, was mich total begeistert hat und wo ich sofort drauf angesprungen bin. Und man fragt sich ja, wie soll ich mir das überhaupt vorstellen? Gottes Herrschaft hat begonnen. Aber wann? Hat die mit Israel begonnen? Oder hat sie begonnen, als Jesus gekommen ist? Oder beginnt sie mit Gemeinde? Oder beginnt sie erst irgendwann später? Hat Jesus schon das ganze Reich Gottes, die ganze Herrschaft Gottes gebracht? Oder war das nur ein Teil? War das nur ein Anfang? Ist die Gemeinde das Reich Gottes? Jetzt hier? Oder ist sie nicht Reich Gottes? Ist sie Reich Gottes, aber viel mehr ist auch noch Reich Gottes? Was gehört alles zur Herrschaft Gottes dazu? Das sind viele Fragen. Und überhaupt, dieser Begriff Reich Gottes, Königsherrschaft, der hört sich in meinen Ohren nicht so ganz besonders gut an. Ich bin Demokrat, überzeugter Demokrat. Ich bin gern Demokrat. Ich freue mich, dass ich in einer Bundesrepublik lebe und nicht in einem Reich. Und ja, ich schaue mir auch mal auf irgendeiner Party, wenn es rumliegt, so eine Gala an, wo irgendwelche Royals drin sind, aber ich so für meinen Teil, ich brauche keinen König. Ich sehe da keinen Sinn drin, einen König zu haben. Das sind für mich fremde Begriffe, deswegen ist mir auch manchmal dieses, was Jesus erzählt vom Reich Gottes, das ist sehr, sehr weit weg für mich. Das ist ein bisschen wie aus dem Geschichtsbuch. Das haben wir nicht mehr. Wir kennen das nicht mehr. Wir haben weder ein Reich, noch haben wir einen König. Jesus hat vor 2000 Jahren in Palästina gelebt. Und damals war das ganz normal, von einem Reich zu reden. Das Römische Reich hat sich riesig ausgebreitet und drumherum gab es andere Reiche. Selbstverständlich gab es Könige, König Herodes. Es gab Imperatoren, es gab Cäsaren, es gab Herrscher. Jesus redet von diesem Reich und er redet davon, dass Gott an die Macht kommt und er tut es in einer Situation, wo schon andere Leute klar an der Macht sind, wo andere Leute König sind, wo andere Leute Kaiser sind. Genau da erzählt Jesus, Gottes Reich, Gottes Herrschaft beginnt jetzt. Und es hat viele Auswirkungen. Die werde ich jetzt nicht alle erzählen, wenn du das nochmal, wie das historisch alles zusammenhängt und was das eigentlich für eine Revolution war, das zu behaupten. Dann kannst du bei Podcasts auf citychurch.de schauen. Da gibt es eine Predigtreihe, Perfect Storm. Die kannst du anschauen, da wird es nochmal genau erklärt. Jesus erzählt Geschichten, er erzählt von Gottes Reich. Er hat sich entschieden, offenbar, dass er sehr komplexe Dinge, ja, das Reich Gottes, sehr abstrakte Dinge, dass er sie nicht genau definiert, sondern dass er Geschichten erzählt, weil offenbar damit besser deutlich wird, was er meint. Er hat Geschichten erzählt. Nach Definitionen, Geschichten. Eine einzelne Geschichte, die fängt immer nur ein oder zwei Aspekte von diesem Reich ein. Natürlich ist es viel komplexer, deswegen hat er viele unterschiedliche Geschichten erzählt. Und wir machen uns auf, als City Church, ein paar von diesen Geschichten zu entdecken bis zur Sommerpause. Da oben siehst du eine Reihe gezeichnet, Symbole für verschiedene Geschichten, die Jesus erzählt hat. Und so nach und nach entdecken wir gemeinsam, was diese Symbole bedeuten und wir entdecken die Geschichten, die Jesus erzählt hat und was er damit gemeint hat. Die Predigtreihe heißt Plot. Plot? Wer hat eine Vorstellung davon, was ein Plot ist? Es ist so ein diffus, ich dachte mir, ja, kenne ich irgendwie das Wort, weiß ich aber auch nicht so genau, was es bedeutet. Habe ich mal nachgeschaut, was bedeutet es genau? Der ursächliche Zusammenhang eines vorgestellten Ereignisverlaufs. Saß ich erstmal vor meinem Rechner, ja, da habe ich bei Wikipedia gefunden, dachte mir, okay, muss ich jetzt erstmal nochmal drüber nachdenken. Ich glaube, was gemeint ist, mit anderen Worten, es ist der Inhalt einer Geschichte in der richtigen Reihenfolge. Ja? Wie baut eines auf das andere auf? Wie kommt, wie führt eines zum anderen? Der Plot, der grundlegende Inhalt einer Geschichte, aber eben nicht nur das Thema, sondern auch der Handlungsstrang. Das ist mein Plot. Und das entdecken wir. Wir schauen uns Gleichnisse Jesu an. Verschiedene Gleichnisse. Und jedes Mal wird uns zuerst das Gleichnis vorgestellt von einem Geschichtenerzähler. Jemand liest uns dieses Gleichnis und wir werden jedes Mal einen Clip anschauen. Und die Location, wo der Clip gedreht ist, ist schon mal ein Hinweis darauf, wo die ganze Geschichte spielt. Und den ersten Clip, den schauen wir uns jetzt an. Johannes Körner hat uns das vorgelesen. Sehr schön. Eine schöne Lesestimme. Die Soundqualität, weil wir draußen aufgenommen haben, weil wir eine Location gewollt haben, ist natürlich nicht so ganz einfach herzubekommen. Deswegen wird leider der Clip etwas rauschig sein. Ja, es ist schon wieder dunkel. Ich habe da oben einen Monitor. Ich sehe so ein bisschen, was passiert. Es hat kurz gezuckt. Ich mache währenddessen einfach ein bisschen Werbung. Wir haben verschiedene Kleingruppen, 11 Stück. Wir nennen sie Mini-Churches. Ja, da treffen sich Menschen im Wohnzimmer. Und zu dieser Predigtreihe.
Mit dem Himmelreich ist das wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sät. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweigen sie nisten. Jesus erzählte ihnen noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Das alles sagte Jesus der Menge, indem er Gleichnisse gebrauchte. Er sprach ausschließlich in Gleichnissen zu ihnen.
Live aus dem wunderschönen Schrebergarten der Familie Küchner. Wir haben Kleingruppen, ich erzähle es noch kurz zu Ende. Wir haben Kleingruppen und wir werden diese Predigtreihe, werden sich verschiedene Kleingruppen, auch immer in der Kleingruppe, mit der Predigt vom Sonntag beschäftigen. Wir nennen das City Church Dynamik. Also es gibt immer zu jeder Predigtreihe eine DIN A4-Seite, zwei DIN A4-Seiten, nochmal mit dem Predigttext, mit ein paar Infos und Fragen, über die man als Gruppe ins Gespräch kommen kann. Das ist eine gute Möglichkeit, jetzt in eine Mini-Church einzusteigen. Schreibt einfach citychurch.de, findet ihr Kirche im Wohnzimmer. Ihr könnt einfach mal Gruppen anschreiben. Macht ihr das, wenn ihr mehr Interesse daran habt, und dahin gehen. Auch, ihr könnt auch einfach nur von jetzt in den Sommer dahin gehen. Müsst ihr in der Kirche mal festlegen und sagen, okay, die Predigtreihe, die nehme ich da mit. So, ihr habt es gehört. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld zählt. Das ist zwar das kleinste aller Samenkörner, was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweigen sie nisten. Ein Samen wird gesät. Das Reich Gottes hat einen Anfang, einen Startpunkt. Ein Same wird gesät. Das Reich Gottes ist nicht schon immer auf dieser Welt. Es ist nicht immer einfach schon da. Ein Same wird gesät. Jesus Christus ist selbst auf die Welt gekommen und sagt, mit mir ist das Reich Gottes gekommen. Gottes Herrschaft ist auf diese Welt gekommen. Er ist selbst gekommen und hat diesen Samen gesät. Das Reich Gottes ist gesät und die Saat geht auf. Es ist so,
was in diesem Gleichnis, man kann es ja schnell falsch verstehen, wir als Gemeinde sehen diesen Samen, sondern Gott selbst sieht diesen Samen und er wächst. Und wir machen erstmal nichts. Es gibt Wasser. Ich muss einmal auf die Dose klicken, dann kann ich weiter drücken. Ja, wir müssen nichts dafür tun. Eine Pflanze, wenn man sie im Garten sieht, sie wächst erstmal von selbst. Es sei denn, man hat natürlich so ganz spezielle Gartenpflanzen, dann muss man die Doro sie gießen. Aber wenn ein Baum, ein Wald wächst von selbst, man muss es nicht extra sehen. Wenn so ein Ölgesamen zum Beispiel irgendwo hinfliegt, der geht von selbst auf. Jetzt. Es regnet, dafür müssen wir nichts tun. Es regnet, Gott sorgt dafür. Und es braucht Sonne, aber die Sonne ist auch da. Die schaffen nicht wir. Und noch mehr, Jesus gibt auch keine Anweisung, wie wir uns um diese Pflanze zu kümmern haben in diesem Gleichnis. Er erzählt nicht, okay, der Same ist gesät, aber jetzt bitte regelmäßig düngen. Und bitte einmal am Tag gießen. Er sagt nicht, was wir tun müssen, damit das Reich Gottes wachsen kann. Jesus beschreibt einfach nur, dass da ein Same ist und dieser Same wächst. In anderen Gleichnissen betont Jesus andere Aspekte. Das Reich Gottes hat eben viele Aspekte, aber in diesem Gleichnis geht es nicht darum, dass wir etwas tun, sondern es beschreibt einfach, dass etwas passiert, ohne dass wir etwas tun. Es kommt bei diesem Vergleich mit diesem Senfkorn nicht darauf an, was wir tun. Das Senfkorn wächst, Gottes Herrschaft breitet sich aus, egal wie die Umstände sind, es wächst. Das ist ein Randaspekt, die Kernaussage von diesem Gleichnis. Das Kernbeispiel ist, das Besondere liegt in der Größe dieses Senfkorns. Oder in der nicht vorhandenen Größe. Ein Senfkorn, das ist so klein, dass es sprichwörtlich damals war. Man sprach von klein wie ein Senfkorn. Vielleicht so, wie man heute sagen würde, klein wie ein Stecknadelkopf. Sehr, sehr klein. Ein Senfkorn, das ist ungefähr 1 Millimeter groß. Das ist euer kleiner Finger. Ihr könnt mal euren kleinen Finger nehmen. Der Nagel davon, der hat ungefähr 1 Quadratzentimeter Fläche. Ja? Und davon ein Zehntel wegstreichen. Und von dem, was ihr wegstreicht, nochmal ein Zehntel wegstreichen. Dann habt ihr 1 Millimeter im Quadrat. So groß ist ein Senfkorn. Also sehr, sehr klein. Man könnte das hier gar nicht darstellen. Ich wollte erst, als ich das gemacht habe, wollte ich die Bresi machen, dass ich in Originalgröße ein Senfkorn hinmache und in der entsprechenden Größe den Senfbaum dazu. Das habe ich gelassen, weil ihr hättet einfach nichts gesehen, weil ein Senfbaum wird bis zu 3,5 Meter hoch und das ist zu 1 Millimeter so ein Unterschied, dass man es kaum darstellen kann, so dass man es hier sehen kann. Also aus sehr klein wird sehr groß. Das ist die Aussage, die Jesus treffen will. Senfkörner sind sehr, sehr klein. Und genauso klein wie ein Senfkorn am Anfang ist, beginnt Gottes Herrschaft. Gott kommt als kleines Baby in einem Stall zur Welt. Das kleine, stinkende Senfkorn-Baby. Das ist der Beginn von Gottes Herrschaft in dieser Welt. Klein, unscheinbar. Man übersieht es schnell. Zu diesem Senfkorn-Baby kommen Weise aus dem Morgenland, lesen wir. Also schlaue Männer, weise Männer kommen und sie bringen kostbare Geschenke mit. Da scheint dann schon mal das erste Mal durch, da ist mehr als nur dieses kleine Senfkorn, da ist mehr als dieses kleine Senfkorn-Baby. Hier ist etwas Großes angelegt. Das scheint das erste Mal durch und im Leben von Jesu wird es mit der Zeit immer und immer deutlicher. Aus diesem kleinen Anfang wächst etwas Großes. Aus einem Millimeter werden 3,5 Meter aus sehr klein, sehr groß. Das ist die Herrschaft Gottes. Sie beginnt klein, unscheinbar. Ein einzelner Mann steht vor einer Menge Menschen und erzählt von Gottes Herrschaft. So wie Jesus hier. Er steht vor einer Menge Menschen. Er ist überzeugt davon, dass Gott selbst seine Herrschaft jetzt antritt. Und er beginnt davon zu erzählen. Er sammelt 12 Jünger um sich. Danach mehr Jünger. Aus einem kleinen Anfang wird langsam mehr, langsam wird mehr. Und Jesus sagt den Menschen in diesem Gleichnis, der Anfang, der ist bereits gemacht, noch ist nicht viel davon zu sehen, es ist noch klein, wie dieses Senfkorn. Der Anfang von Gottes Herrschaft, der ist ganz klein, aber aus ihm wächst etwas unglaublich Großes. In diesem kleinen Samen ist schon das Riesengroße angelegt, ein großer Baum. Seht nicht nur auf den kleinen Anfang, wenn ihr hier seid, seht nicht auf den kleinen Anfang, sondern seht, was für ein großes, großartiges Ende darin liegt. Denkt daran, wenn ihr dieses Senfkorn anschaut, dass es ein Baum ist. Und so ist es auch in unserem Leben. Vor jetzt 11 Jahren, da gab es Arbeitstreffen. Einzelne Leute haben sich getroffen und haben überlegt, wie City Church ausschauen konnte. Wie könnte man nach der Sommerpause, also da gab es noch keine Sommerpause, weil es gab ja vorne nichts, aber wie könnte man nach den Sommerferien mit Gottesdiensten hier im Kino anfangen? Ein kleines Team trifft sich und man hätte damals noch nicht unbedingt geglaubt, dass irgendwann in diesem größten Kinosaal vom Kino so viele Menschen sitzen werden. Aus einem kleinen Anfang wird in nur 11 Jahren etwas relativ Großes. Immer wieder sehen wir das im Reich Gottes. Aus einem kleinen Anfang wird etwas Großes. Das Reich Gottes beginnt klein und unscheinbar. Aber mit Gottes Kraft wird darin etwas Großes. Und noch ein Aspekt, noch eine Sache. In dem Kleinen liegt eine tolle Zukunft. Das ist sicherlich die Hauptaussage, aber es gibt noch eine Aussage. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Okay. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweigen sie nisten. Das Reich Gottes wächst unter uns. Es ist unscheinbar, wir kriegen es nicht immer mit, aber es wächst unter uns. Da wächst etwas heran, aber wir müssen keine Angst haben vor dem, was da heranwächst. Vielleicht geht es dir auch so wie mir, bei manchen von den Beschreibungen denkt man, naja, da wächst irgendwas heran, wir wissen nicht genau was, wir haben keinen genauen Einfluss darauf. Es wächst einfach so heran, das kann auch mal Angst machen. Wenn man es nur so hört, aus etwas ganz Kleinem wird etwas ganz Großes im Verborgenen. Das kann Angst machen. Aber in dem Gleichnis zeigt sich auch eine Qualität von diesem Reich Gottes. Da wächst nicht einfach nur irgendwas, da wächst nicht einfach irgendwas Unheimliches. Jesus sagt in dem Gleichnis etwas über die Qualität des Reiches Gottes. Der Baum ist so groß, dass er den Vögeln ein Zuhause und Schatten bietet. Gottes Herrschaft bietet Schutz. Sie will uns Zuflucht sein, ein Zufluchtsort, ein Zuhause, ein Ort, wo wir zu Hause sein können, ankommen können. Er hat es erzählt in Palästina. Da ist es mega heiß. Ja? Brasilien, Fußball-WM, das ist nichts dagegen. Das ist staubtrocken, die Sonne knallt runter, 40 Grad im Schatten. Da ist ein Baum. Und Schatten, sowas von unglaublich wichtig und ganz klar eine gute Sache. Jesus sagt, das Reich Gottes ist eine gute Sache. Ein Ort, wo du zu Hause sein kannst, wo du ausruhen kannst, wo du Frieden erleben kannst. Das ist der Baum, den habe ich vergessen. Symbol für den Baum, aus klein mit groß. Und er ist sogar Platz für einen Vogel. Der Vogel findet einen Platz, um sein Nest zu bauen. Das ist wichtig für ihn. Ein Ort, an dem er vor der Sonne geschützt ist, wo er sich verstecken kann vor Feinden. Wir können in Gottes Herrschaft Schutz finden, ein Zuhause, ein Ort, wo wir sicher sind vor Feinden. Wir können in Gottes Reich Ruhe finden, Frieden finden. Shalom, Gottes Friede, absoluter, ganzheitlicher Friede, gute Beziehungen, mehr als nur nicht Krieg. Ich glaube, Gottes Herrschaft ist viel mehr als nur Gemeinde. Aber ich glaube, Gemeinde ist ein Ort, ein guter Anfang, um Gottes Herrschaft zu erleben. Sie ist deutlich größer als das bisschen Gemeinde, was hier ist. Aber es ist ein guter Ort, um Gottes Herrschaft zu erleben, wie das ist, wenn Gott an der Macht ist. Wenn du einen Ort suchst, wo du zu Hause sein kannst, wo du zur Ruhe kommen kannst, wo du Frieden finden kannst, dann bist du hier herzlich eingeladen. Rede hier mit Leuten, nimm dir draußen eine Tasse Kaffee, mach's dir gemütlich. Kannst später hinten in der letzten Reihe für dich beten lassen, wenn du sagst, ich brauche mal jemanden, der für mich betet. Gemeinde, wir wollen genauso ein Ort sein, wo man zumindest bruchstückhaft erfahren kann, wie das ist, wenn Gott an der Macht ist. Und wenn du so ein Zuhause suchst, dann bist du hier richtig. Stell dich hier in den Schatten, wenn dir hier Ruhe. dir diese Schatten oder Nestwärme, je nachdem, was du gerade brauchst. Du bist hier richtig. Also, wo Gott an die Macht kommt, dann fängt es klein an und es wird etwas Wunderbares, Großes daraus. Und wo Gott an die Macht kommt, da wird nicht nur einfach was Großes daraus, sondern was Großes, Gutes. Ein guter Ort zu sein. Ein guter Ort, der für uns gut ist. Okay, das habt ihr verstanden. Das war auch nicht wahnsinnig kompliziert. Das sind einfache Bilder, die Jesus gebraucht, damit jeder sie verstehen kann. Ihr habt es verstanden. Aber um ehrlich zu sein, wie viel seht ihr davon? Wie viel seht ihr von diesem Reich Gottes? Ich frage mich das auch manchmal, wo ist denn das Reich Gottes? Was sehe ich denn davon? Es ist nicht so, dass ich nichts davon sehe. Ich sehe, dass wir auf dem Festival sind mit Teenagern von uns. Ich sehe, dass Teenager hier in der Gemeinde Selbstvertrauen tanken. Mit einem Selbstvertrauen aufwachsen, weil sie erleben, ich bin von Gott geliebt. Bedingungslos. Und das ist unglaublich wichtig für sie, diese Erfahrung. Da sehe ich bruchstückhaft das Reich Gottes anbricht. Ich sehe, wie Menschen Jesus kennenlernen, wie sich ihr Leben verändert, wie Menschen aufziehen. Das sehe ich. Ich sehe nicht nichts. Aber gleichzeitig sehe ich auch, wie so viele Menschen in Sklaverei sind, wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Menschen machen unsere T-Shirts hier als Sklaven, werden in Indien irgendwelche Ziegel als Sklaven. Es gibt Zwangsprostitution. Kinder wachsen in Armut auf, direkt bei uns in der Nachbarschaft. Und dann frage ich mich schon, wo ist das Reich Gottes? Wieso sehe ich das eigentlich nicht? Wieso sehen wir nicht nichts, aber doch so wenig davon? Aus klein und groß, aber wie? Und dazu erzählt Jesus ein zweites Gleichnis. Das haben wir zusammengepackt. Nicht wir, die Leute, die die Bibel aufgeschrieben haben, die Gleichnisse von Jesus aufgeschrieben haben, haben sie zusammengepackt. Offenbar gehören die eng zusammen, weil sie zwei sehr verwandte Aspekte vom Reich Gottes beschreiben. Die Geschichte geht weiter und es geht ums Essen. Und zwar geht es so weiter. Jesus erzählt ihnen noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon und mengt ihn unter einen halben Sack Mehl. Und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Eine Frau backt Brot, etwas ganz Normales. Sauerteig hebt man sich auf und man mengt ihn unter den neuen Teig, den man macht. Milchsäure und Hefebakterien durchsäuern diesen Teig. Dabei entsteht Kohlendioxid und das lockert den Teig auf. Sauerteige verbessern die Verdaulichkeit, den Geschmack und die Haltbarkeit vom Brot. Soweit die Werbung für Sauerteig. Also das konnte man kaufen, ich habe es im Internet gesehen, man kann da irgendwie Sauerteig kaufen. Also es ist gut für die Verdauung, Geschmack und Haltbarkeit, also super, unbedingt Sauerteig. Eine Frau nimmt also eine Handvoll von diesem Sauerteig und mengt ihn unter einen halben Sack Mehl. Da wird schon mal deutlich, dass es eine Gleichnisgeschichte ist, weil damals hat man jeden Tag neues Brot gebacken, weil es nämlich einen Tag später steinhart war. Man hat nicht einen halben Sack Mehl, das sind ungefähr 36 Tagesportionen Grundnahrungsmittel damals. Das ist ein bisschen viel für einfach nur eine Familie. Also auch hier ist dieser Aspekt darin, eine Handvoll Sauerteig, nicht besonders viel, auf einen ganzen Sack Mehl, der auch mit Wasser und so vermischt wird. Also auch wieder wenig und viel. Aber es ist nicht die Kernaussage von diesem Gleichnis. Das kam ja schon vorher aus wenig wird viel. Der springende Punkt an dieser Stelle ist ein anderer. Man packt diesen Sauerteig in das restliche Mehl, in den restlichen Teig und dann wartet man einfach. Man wartet. Man sieht auch nicht besonders viel, was da passiert, aber es passiert etwas. Die Bakterien von diesem kleinen Stück Sauerteig durchmengen diesen ganzen großen Teig und machen den ganzen Teig sauer. Man kann es kaum sehen, aber es passiert. Wenn einmal dieser Teig mit dem Sauerteig in Berührung kommt, dann geht dieser Prozess in Gang und er passiert. Aus ungesäuertem Teig wird im verborgenen Sauerteig. Etwas verwandelt alles. Obwohl der Sauerteig in dem verborgen ist, hat er doch eine Wirkung durch den ganzen Teig. Am Ende sind 36 Tagesportionen Brot, also wahnsinnig viel Fladenbrot. Durchsäuert. Was sagt das über das Reich Gottes aus? Was will Jesus damit sagen? Jesus hat immer wieder verkündet in der Zeit, wo er unterwegs war, mit meinem Kommen, damit dass ich hier bin, ist das Reich Gottes angebrochen. Gott ist jetzt an der Herrschaft. Gott übernimmt hier die Herrschaft. Und die Leute haben natürlich gemerkt, nein, der Kaiser ist immer noch an der Macht. In Jerusalem, da stehen immer noch römische Einheiten. Die Gott ist unser König. Der Cäsar ist unser König. Der hat immer noch die Macht über alles. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis und sagt, das ist wie mit dem Sauerteig, wenn Gott seine Herrschaft antritt. Das ist eine Handvoll Sauerteig. Gottes Herrschaft beginnt. Und wir sehen das nicht immer, aber es entfaltet seine Wirkung. Wir können es nicht sehen, aber es ist unaufhaltsam. Niemand kann diesen Prozess mehr stoppen, wenn er begonnen hat. Und Jesus sagt, dieser Prozess hat begonnen. Er hat begonnen. Das Reich Gottes breitet sich aus. Ihr könnt es nicht immer sehen, aber es breitet sich aus. Er sagt, das Reich Gottes hat begonnen. Hier in Würzburg. Hier in Würzburg hat das Reich Gottes begonnen. Wir sehen das nicht überall. Wir sehen das mal so aufblitzen. Wir sehen die armen Kinder, die ich sehe, denen geht es nicht so gut, aber ich sehe aufblitzen, da ist das Leithaus und da erleben sie auch bruchstückhaft, aber sie erleben ein kleines Stück Reich Gottes. Und Jesus sagt, es wird sich weiter ausbreiten, es wird diese Stadt verändern, wenn Gott der König dieser Stadt wird. Hast du das Bild? Aus klein bis groß, Senfkorn, Baum, im Verborgenen, unaufhaltsam im Verborgenen durchsäuert dieser Teig alles. Das Reich Gottes breitet sich aus. Verborgen, aber unaufhaltsam. Eine Sache noch. Wenn du öfter hierher kommst, wenn du öfter der Bibel liest, irgendwie Rallye-Unterricht, dann hast du vielleicht schon mal diese gesäuerte Brote, ungesäuerte Brote-Nummer. Kommt das irgendwie bekannt vor? Schon mal gehört? Da war irgendwas damit. Es ist so, dass gesäuerte Brote im Judentum als unrein galten. Also dieser gesäuerte Teig galt als unrein. Bei den hohen Festtagen hat man alles gereinigt von diesem Sauerteig und hat ungesäuerte Brote genommen. Es sollte ja kein kleines Stückchen mehr von diesem Sauerteig irgendwo im Haus sein. Glaube ich, wir Juden haben deswegen unterschiedliches Geschirr dafür, haben für die hohen Festtage nochmal extra Geschirr, damit es ja nicht mit Sauerteig in Berührung gekommen ist, dass es rein ist. Das ist ein Symbol für Reinheit. Jesus erzählt dieses Gleichnis und er vergleicht das Reich Gottes und er redet zu dieser Zeit zu Juden, die kannten diese Reinheitsvorschriften. Er redet und sagt, das Reich Gottes, wenn unser Gott seine Herrschaft antritt, dann ist es wie ein Sauerteig, der den ungesäuerten Teig besäuert. Das war für die wahrscheinlich erstmal ein komisches Bild, weil der Sauerteig, der war ja unrein. Ich glaube, es ist nicht die Kernaussage von diesem Gleichnis, aber es ist ein wichtiger Hinweis, dass Gott baut sein Reich nicht nur mit dem Reinen, sondern auch mit dem Unreinen. Gott baut sein Reich nicht nur mit den Superheiligen, sondern er baut sein Reich mit den ganz normalen Menschen, die Mist bauen. Mit Menschen wie dir und dem Typ neben dir und mir. Mit ganz normalen Menschen baut Gott sein Reich. Mit dem Sauerteig. Mit denen, die nicht völlig in Ordnung sind. Okay, Jesus erzählt zwei Gleichnisse. Und er erzählt noch mehr. Wir kommen dazu. Er redet über die Herrschaft Gottes und er redet darüber, wie sich das unter den Menschen ausbreitet. Aber die Frage ist, was tun wir damit? Was tust du nächste Woche mit dem, was du jetzt gehört hast? Ich habe schon, wenn ich in den Gottesdienst komme, diese Erwartung, ja, was mache ich damit? Ich will was mitnehmen für die nächste Woche. Manchmal freut es mich auch, wenn ich einfach nur was verstanden habe, aber oft will ich auch was mitnehmen. Was tut mir konkret in der nächsten Woche? Und das ist gar nicht so leicht bei der Geschichte. Ich habe mir überlegt, ich will euch so eine kleine Aufgabe nicht vorenthalten. Das steht dir dann völlig frei, ob du das tust oder nicht. Ja, du kannst auch sagen, ja, komm, ist egal. Hier ist auch niemand böse, ein Vorschlag einfach nur. Aber wenn ich mir das Gleichnis anschaue und ich habe länger überlegt, dann geht es Jesus gerade darum nicht. Es geht gerade Jesus darum nicht, dass du irgendwas tust. Er hat das Reich Gottes gepflanzt und dann wächst es von allein. Und der Sauerteig durchsäuert alles. Wenn es mit dem anderen Teig in Berührung gekommen ist, muss da niemand mehr neben dran stehen oder irgendwelche Säure nachkippen oder so. Er durchsäuert von selbst alles. schlaue Ratschläge von wegen, jetzt gieß doch dein Pflänzchen mal so und so und jetzt nimm doch mal dein Hacke, mach mal den Boden außenrum schön locker. Was es dann immer für dein Leben bedeutet, ich glaube, wir sind bei diesem Kleines genau fehl am Platz, weil darum geht es Jesus nicht. Ich glaube, Jesus will einfach nur, dass wir mehr verstehen über dieses Reich Gottes, dass wir es besser entdecken, wo etwas passiert, dass wir die Augen aufmachen. Es gibt also keinen Arbeitsauftrag. Es gibt keinen Arbeitsauftrag für diese Woche und ich dachte mir, das passt auch super zur zweiten Ferienwoche. Ja, keine Arbeit, ja, das könntest du jetzt mal machen oder so. In einem anderen Evangelium, nicht bei Matthäus, wo wir den Text aus haben, sondern bei Markus, der erzählt noch von einer Begebenheit, nachdem Jesus diese zwei Gleichnisse erzählt hat. Jesus erzählt den Leuten noch viele ähnliche Gleichnisse, damit sie besser verstehen konnten und verkündete ihnen so die Botschaft Gottes. Wie sprach er zu ihnen, ohne Gleichnisse zu gebrauchen? Aber wenn er mit seinen Jüngern allein war, erklärte er ihnen alles. Jesus erzählt vom Reich Gottes. Er redet in Gleichnissen, aber offenbar verstehen die Leute nicht sofort alles. Und dann steht da, aber wenn er mit seinen Jüngern allein war, erklärt er ihnen alles. Jesus will, dass wir verstehen. Und Jesus will, dass wir das entdecken, wo Pflänzchen, wo kleine Senfpflänzchen gewachsen, wo wir die in unserer Stadt hier in Würzburg sehen können. Es gibt keine Aufgabe, es gibt nichts zu tun. Es geht einfach darum, die Augen aufzumachen, das zu entdecken, was Gott tut. Aber wenn er mit seinen Jüngern allein war, erklärt er ihnen alles. Vielleicht findest du diese Woche Zeit allein mit Jesus, um dir das erklären zu lassen. Um mit ihm zu reden, um dich mit der Nase draufstupsen zu lassen, wo er macht. Du musst das nicht tun. Ja, wo Gott sein Reich baut. Vielleicht findest du das. Und vielleicht hilft dir das zu verstehen und zu entdecken. Diese Zeit allein mit Jesus, die ist Gold wert, die brauchen wir, um Kraft zu schöpfen und um sein Reich zu sehen in dieser Welt. Und ohne diese Zeit können wir die Gleichnisse kaum verstehen. Wir können es vielleicht intellektuell verstehen, aber in unserem Herzen brauchen wir diese Zeit, um das zu verstehen. Und diese Zeit, die wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du diese Woche Zeit findest mit diesem Jesus. Und ich wünsche dir auch, dass du anderen Menschen Zeit gibst mit diesem Jesus. Gute Zeit dir dabei. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.